Stell dir vor, du wächst in einem Familienbetrieb auf. Tennisplatzbau. Alles scheint klar, du willst übernehmen, das Geschäft läuft und die Zukunft ist für dich absehbar. Doch am Ende scheitert alles nicht am Kaufpreis, nicht an den Zahlen, sondern an den Familienverstrickungen. Genau das hat Stella erlebt. Ihr Weg zeigt, wie sehr Beziehungen innerhalb einer Familie über Erfolg und Scheitern einer Nachfolge entscheiden können. Und wie schmerzhaft das für alle Beteiligten sein kann. Wir sprechen darüber, warum selbst scheinbar perfekte Übergaben oft am zwischenmenschlichen Scheitern, wie Familien unter gescheiterten Nachfolgen leiden und warum externe Begleitung so wichtig ist, um diese Dynamiken aufzufangen. Du bekommst in dieser Folge ehrliche Einblicke in die Fallstricke von Familiennachfolgen und erfährst, wie ein guter Prozess aussehen kann. Wenn dir diese Folge gefällt, abonniere Bypreneur auf YouTube und Spotify. Es kostet dich nichts und hilft mir aber enorm, spannende Gäste einzuladen.
Die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Ich habe eine Einstiegsfrage. Und zwar: Die besten Unternehmen wirst du nie finden. Sie müssen dich finden wollen. Was kommt dir dabei? Was denkst du dazu?
Ich glaube, das hat sehr viel mit der eigenen Haltung zu tun. Also sowohl von aktuellen Inhaber und Inhaberinnen, wenn es um diese ganze Thematik der Nachfolge geht, überhaupt rauszugehen, bereit zu sein, das eigene Lebenswerk zu übergeben und den Prozess frühzeitig zu starten. Und auf der anderen Seite, wir sind ja jetzt aus einer jüngeren Generation, überhaupt die Offenheit zu haben, das Wissen zu haben, dass es eine Möglichkeit ist, eine Firma zu übernehmen, zu kaufen, anstatt neu zu gründen.
Super. Stella, erzähl doch nochmal ganz kurz, genau, wir müssen vielleicht einmal kurz den Abholer machen und nochmal, ich würde nochmal gerne erfahren, was ist dein Hintergrund, wie kommst du eigentlich zu dem Thema Nachfolge und ja, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du heute dich um das Thema Nachfolge kümmerst?
Und danke erstmal für die Einladung, Tim. Ich selber betitel mich mittlerweile als Nachfolgerin, auch wenn mein Weg etwas anders ist als der klassische. Ich bin im familiären Handwerksbetrieb aufgewachsen mit dem Schwerpunkt auf den Tennisplatz Bau. Mein Großvater hat das Ganze gegründet. Das heißt, seit ich denken kann, gab es diese Firma. Und ich bin dann als erste in der Familie ins Studium gegangen, auch Sportmanagement zu beginnen, weil ich wusste, auch Mensch, irgendwie so in die Richtung könnte spannend sein, auch mit diesem Bezug zum Tennis. Und dann habe ich im Masterstudium der Betriebswirtschaft festgestellt, wow, das ist echtes Potenzial, diese Firma. Weil meine Mutter mittlerweile als Inhaberin sehr viel analog gemacht hat, also klassisch KMU-Welt heute, Babyboomer Generation ist Inhaberin, viele Prozesse sind in Ordnern. Es gibt vielleicht kein CRM-System, es gibt vielleicht viele Excel-Tabellen, die alle nicht wirklich miteinander zusammenhängen, die auch nicht regelmäßig geprüft werden. Und natürlich gibt es auch immer gerade in der Handwerksbranche das Thema von Nachwuchskräften, die überhaupt in diese Berufe rein wollen. Also viele spannende Themen. Ich habe das Ganze dann 5 Jahre begleitet. Ich habe meine Masterarbeit auch geschrieben zu der Nachfolge selber und den Geschäftspotenzialen durch ein eigenes Patent in dem Bereich für einen Tennisbelag. Und bei uns war es dann so, dass wir eine externe Beratung hatten und ich am Ende nicht übernommen habe. Also ich wollte die Firma kaufen, um auch das ganze Familiäre zu trennen vom Unternehmerischen. Also für mich war das ein rein unternehmerischer Fokus, was oftmals kollidiert, wenn wir über Familienbetriebe sprechen. Also es hat nicht geklappt. Und gleichzeitig war für mich klar, dass es keinen anderen Weg gibt, außer den des eigenen Unternehmens. Also habe ich dann mehrfach nebenberuflich gegründet und nach dem kompletten Ausstieg aus dem Familienbetrieb auch Vollzeit mit dem eigenen Business gestartet. Also erstmal von null, weil ich auch mit der Branche nichts mehr zu tun haben wollte. Ich wollte erstmal da raus, durfte auch viele emotionale Themen für mich klären, die damit einhergehen. Und habe mittlerweile eine Firma Businesswege wo wir Beratungen durchführen, also für den Unternehmensaufbau als auch die Spezialisierung auch auf Nachfolger und Nachfolgerinnen haben, weil wir eben wissen, was es da für Schwierigkeiten gibt.
Magst du mal kurz sagen, also die Firma Tennisplatzbau klingt für mich jetzt total spannend. Das ist wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, aber klar, die Tennisplätze müssen irgendwer gebaut werden. In welcher Größenordnung war die Firma in etwa?
Also wir haben das Team dann erweitert, also so 20 Mitarbeitende noch, klassisch KMU und mehrstelliger Millionenbetrag Umsatz, also unter 5. Und das ist auch das Bild, was kaum angeschaut wird. Also ich war jetzt zuletzt bei einer M&A-Zertifizierung in Münster, um auch mein Portfolio nochmal zu schärfen. Und ich habe sehr viele Fragen gestellt aus der Brille der KMU. Und ich meine mit KMU jetzt nicht nur die Händler, die irgendwie 249 Mitarbeitende und 50 Millionen generieren, sondern die Mehrheit liegt weit drunter. Und die wird normalerweise nicht betrachtet und darüber wird nicht gesprochen. Deswegen ich dein Format jetzt so schön finde und auch das Thema einmal anzugehen, dass wir da mehr Wissen generieren.
Genau, und das ist tatsächlich so ein bisschen mit der Dokumentationsreihe so ein bisschen das Ziel, und zwar eigentlich fast auch ein bisschen die Bandbreite sich anzugucken. Die Bandbreite von der kleinen Imbissbude über so einen KMU-Betrieb, wie ihr es seid. Und dann eben, genau, ich habe eine weitere Folge aufgenommen über diesen klassischen oder den, ja, sag mal, jetzt gehypten Search Fund Weg. Ich übernehme einen Betrieb mit irgendwie 100 Mitarbeitern, mit 50 Millionen Revenue oder so. Also diese ganze Bandbreite von Unternehmensnachfolge ist eigentlich total spannend, sich ja sozusagen anzugucken. Und ich stimme dir zu, also der Teil, dieser mittlere Teil, aber auch der kleine Teil ist natürlich einer, der gar nicht so sehr im Fokus ist, sondern fühlt sich so an, als wenn der unterm Radar fliegt und als, wir können sagen, als schlecht wahrgenommen wird. So, also da sind keine Investoren, da sind keine Private Equity, da ist sozusagen dieses ganze professionelle Thema gar nicht so, M&A auch nicht so. Wie würdest du das einschätzen?
Also ohne das jetzt wertend zu meinen, für alle, die zuhören werden, es gibt im englischsprachigen ganz schönen Ausdruck von einem boring business. Also Unternehmen, die vielleicht auch gar nicht so präsent sind auf Social Media, weil die existieren nämlich schon seit 25 Jahren. Also die haben einen riesigen Kundenstamm und das sind die, die bei uns oftmals im Ort sind, wo wir vielleicht oft dran vorbeilaufen, aber die wirklich nicht wahrgenommen werden, weil eben diese Sens, was wir heute als normal betrachten, ne? Also alle Firmen, die letzten Jahre gegründet haben von null, da ist ja Social Media schon nicht mehr wegzudenken. Ja. Und viele funktionieren und sind vielleicht eher auf den ersten Blick langweilig und gleichzeitig hochprofitabel, generieren einen Cashflow über Jahre, haben mehrere Krisen überstanden. Nur das Thema ist im Deutschen einfach nicht so sexy, wenn du möchtest.
Ja, wenn ich Brille, die ich ja ein bisschen aufnehme, ist, die kommt ein bisschen aus meinem Hintergrund. Ich habe eben selber aus dieser fancy Startup-Welt aufgewachsen, habe meine unternehmerischen Flügel da gewonnen, sag ich mal. Und jetzt komme ich so ein bisschen wirklich an den Punkt, dass ich auch sage, ich muss jetzt nicht wieder was Neues gründen. Ich finde das Nachfolgethema total spannend. Also ich bringe unternehmerische Erfahrung mit und kann daraus jetzt irgendwie was schöpfen. Wenn ich jetzt mich so ein bisschen auf die Suche mache, da komme ich ja quasi nicht aus so einem Familienkontext, in dem ich, genau wie in deinem Teil, deinem Fall, da ist ein bestehendes Unternehmen irgendwie schon vorhanden. Was würdest du mir raten, wo finde ich eigentlich spannende Unternehmen zur Übernahme?
Ja, super Frage, Tim. Also genau, es gibt immer diesen familieninternen Weg, den ich ja zuerst auch hatte und gleichzeitig, um das einmal in Kontext zu setzen, hat es ja bei mir nicht geklappt, weswegen ich mittlerweile auch selber suche. Also ich bin jetzt wie du, ne? Familie ist jetzt passé und wir gucken mal, was gibt's so da draußen. Also das ist etwas, was mich in mehreren Rollen aktuell auch sehr beschäftigt. Wenn wir von einer Suchstrategie sprechen, dann braucht es, wie immer, du kennst es auch als Unternehmer, klares Ziel. Also wirklich zu definieren, einmal ganz klar für sich selber zu definieren, in welcher Branche möchte ich was suchen? Habe ich da irgendwie ein bestimmtes Know-how, was ich auch schon mitbringe? Also jetzt bei mir extrem spezifisch im Sportanlagen, Sportplatzbau. Unter anderem, was ist eine Größe, die ich auch tragen kann? Also mit Größe meine ich jetzt sowohl Umsatzvolumen, ich meine Mitarbeitende, wenn es auch um Teamführung geht. Also was geht überhaupt? Ne? Das hängt natürlich dann auch mit der Finanzierung zusammen. Dann sprechen wir über ein regionales Geschäftsmodell. Es gibt ja mittlerweile auch aus dieser Welt, sprechen wir jetzt gerade, ne? Wir sind an verschiedenen Standorten, also es gibt auch sehr viele digitale Geschäftsmodelle und Potenziale. Also was ist mir da wichtig? Und was ist grundsätzlich meine Strategie? Also klassisch aus der Mergers and Acquisition Welt, möchte ich jetzt dazu kaufen, um weitere Produkte anbieten zu können, möchte ich was komplett branchenunabhängiges haben, ne? Also was plane ich? Was steckt dahinter? Das heißt, auf der Basis dieses Ziels leite ich entsprechende Kriterien ab. Also ich schaue ganz klar, und das habe ich vorhin zur Vorbereitung auch noch einmal kurz für uns gemacht, weil ich wissen wollte, was ist denn da so gerade Spannendes auf dem Markt? Ich habe die Plattform NextChange eingesetzt. Ich denke, die wirst du auch kennen. Die ist vom Wirtschaftsministerium gefördert, ist so die Plattform, weil die kostenfrei ist, wo es sämtliche Infos gibt für Menschen, die suchen, als auch für Inhaber, Inhaberinnen, die verkaufen wollen. Und da gibt es schon ganz viele ausgewählte Filter. Also wenn die eigene Klarheit erstmal besteht, dann können die Kriterien definiert werden, zum Beispiel nach, wie viele Mitarbeitende möchte ich übernehmen, was habe ich für ein Budget, was für ein Umsatzvolumen soll da sein, das Thema Branche, das, was wir auch gerade schon zum Teil besprochen haben, kannst du da alles schön angeben. Und mit meinen Kriterien waren da gerade 1297 Möglichkeiten. Und alleine
Interessant.
in den letzten Tagen, also ich habe jetzt nur mal geguckt aufs Datum, 5.8., 8 oder 9 Firmen, also von einem Online-Shop mit Ayurveda-Angeboten bis einem Handwerksbetrieb, der irgendwie Nachfolge in der Schreinerei sucht. Also da ist alles dabei gewesen und das wäre auch erstmal der Ansatz, den ich immer mitgebe.
NextChange, also die Online-Plattform, also das hört sich jetzt erstmal sehr viel an. 200 Treffer. Wie guckst du dir die alle an? Wie gehst du dir jetzt vor? Also es hört sich sehr viel an, ne? Aber auf der anderen Seite ist es natürlich die Nadel im Heuhaufen, die es ja auch zu finden gilt.
Genau, also ich glaube, diese Zahl, diese große Zahl, steht jetzt erstmal dafür, was gerade auch in Deutschland passiert. Also auch da, ich habe noch mal kurz geschaut, also pro Jahr sind es ungefähr 100.000, ich spreche immer für KMUs, die gerade einen Nachfolger, eine Nachfolgerin suchen. Und das allergrößte Problem, also die größte Herausforderung, liegt für die Firmen darin, jemanden zu finden, der den Laden übernimmt. Also diese 1200 Firmen, die da jetzt gerade auf dieser Plattform sind, ich habe nicht geguckt, wann ist die letzte Anzeige inseriert worden? Also ich bin jetzt nicht zeitlich zurückgegangen. Aber das zeigt einfach, dass es so viele Firmen gibt, die niemand finden. Ne? Also das ist eine Chance für mich jetzt, wenn ich ganz klar habe, was ich möchte als Käuferin, genau zu evaluieren. Und ich habe natürlich dadurch auch eine stärkere Verhandlungsposition. Also ich sehe das eher als riesige Chance und weiß gleichzeitig, dass das in Deutschland nicht so typisch ist. Also dass wir überhaupt darüber nachdenken, dass eine Firma eine mögliche Chance sein kann, indem ich die übernehme. Also da ist ja das höchste der Gefühle noch, über Immobilien nachzudenken, ne? Aber über Firmen sprechen wir normalerweise nicht. Zumindest nicht in den Kreisen, in denen ich mich bewege. Wie ist es bei dir, Tim?
Ja, ich komme aus einem Lehrerhaushalt. Also wir haben, das ist Unternehmertum, da bin ich schon ein Spezialist. Und darüber ist eine Pastorenfamilie. Also auch da ist das Unternehmertum quasi nicht so, nicht uns nicht in die Wiege gelegt. Also da bin ich schon ein bisschen der Exot mit den verschiedenen Projekten, die ich gemacht habe. Und jetzt so in der Erweiterung auch noch über Unternehmens Kauf und Verkauf nachzudenken. Ich glaube, das ist für viele so ein bisschen so, naja, der ist jetzt in der reichen Investorenszene angekommen, und handelt mit, also, ne, so, handelt mit Unternehmen und Menschen, was ja tatsächlich in dem Fall gar nicht der Fall ist. Also, ist ja eigentlich eher so, dass ich Interesse an der wirtschaftlichen, an wirtschaftlichen Modellen habe und die ja dann auch verantwortungsbewusst in die Zukunft bringen. Den Teil, den ich noch spannend fand, der als Gedanke mir gerade kam, wenn wir von den 1200 Unternehmen ausgehen, dann haben wir ja eigentlich eine sehr, sehr große Dunkelziffer. Also bis ich als Nachfolger auf die Idee komme, ich platziere mein Unternehmen auf einer dieser Plattformen, muss ja eigentlich vielleicht auch schon ein gewisser Druck da sein, dass ich eigentlich gar keinen Nachfolger habe in der Firma, in der Familie und in meinem Netzwerk. Und dann irgendwann komme ich ja erst auf die Idee, das zu veröffentlichen, also wirklich öffentlich sichtbar zu machen, dass ich eigentlich verkaufen will. Also das finde ich aber spannend, wie groß die Dunkelziffer eigentlich da sein kann.
Genau, und das war jetzt auch eine Zahl, die ich benannt habe, die speziell schon für Kriterien für mich gilt. Also es ist tatsächlich so, ich habe jetzt Daten gefunden der KfW, ne, die haben aktuell sehr, sehr viele Berichte, jährlich kommen die raus und die Zahl der Firmen, die eben niemanden finden und die jetzt die Stilllegung anstreben, die wird auch immer höher. Und ich denke, das repräsentiert das ganz schön, ne? Also genau, dass ein riesiger Druck besteht, weil die Planung für die Nachfolge zum Teil sehr kurzfristig angestrebt wird. Also das Durchschnittsalter der Inhaber, Inhaberin ist jetzt immer höher und dann ist es so salopp, ach Mensch, okay, jetzt, ne, ich komme langsam so in das Alter, vielleicht so in einem Jahr kann ich jemanden finden. Und das ist nicht so, weil auch da wieder Nachfolgeplanung bedeutet ja, dass die Firma überhaupt lukrativ ist. Also wenn ich da jetzt gucke und suche und dann möchte ich natürlich auch Zahlen sehen aus den letzten Jahren und wenn dann da steht, da ist irgendwie keine Investition mehr vorgenommen worden und überhaupt läuft der Laden eher abwärts, im Abwärtstrend, na, dann sind das ja alles auch Faktoren, an denen ich wieder evaluiere, ob das überhaupt sinnvoll ist.
Total, ja. Wie gehst du denn jetzt als Suchende vor? Also ich verstehe, dass sozusagen so ein bisschen du, ne, dieser Weg der selbstfinanzierten Suche, also du hast dein Business Case, du hast keinen Druck, du hast auch das Ziel, dann eher sozusagen den Laden gesamtheitlich für dich, also 100% der Anteile, ohne Investoren wahrscheinlich. Wie gehst du jetzt weiter vor, dass du, sprichst du jetzt 1200 Unternehmen an?
Genau, das ist auch eine super Frage. Also wir können es einmal ein bisschen strukturieren, so als Dealflow-Prozess. Und in erster Instanz würde ich auf jeden Fall erstmal klassische Quellen prüfen. Also ich gehe davon aus, Ziel und Kriterien sind jetzt schon mal definiert. Die können sich natürlich auch ändern, ne? Aber um erstmal ein Gefühl zu kriegen und um spitzer einzusteigen, prüfe ich jetzt Nachfolgebörsen, also NextChange haben wir schon genannt. Ansonsten DUB ist auch recht bekannt in Deutschland und dann je nach Geschäftsmodell gibt's auch verschiedene andere. Ich selber bin auch Partnerin mittlerweile von Flipper, das ist ein Marketplace für digitale Geschäftsmodelle. Und da kann gesucht werden, da können die Kriterien definiert werden und da können auch bestimmte Firmen markiert werden. Also wenn ich jetzt merke, okay, die Firmen, also je nach Plattform, das geht nicht bei allen, dann kann ich aber sagen, ich markiere und werde über Änderungen informiert. Also um erstmal da reinzukommen und natürlich auch zu prüfen, wie entwickeln sich möglicherweise die Preise. Es ist immer eine Variante, sich auch externe Unterstützung reinzuholen. Also gerade wenn es darum geht, jetzt wirklich Zahlen von Firmen zu bewerten. Also wenn ich jetzt merke, okay, da sind 5, die sind ganz spannend für mich, ne? Also ich würde immer ein Portfolio erstmal anstreben und bin dann im Austausch mit verschiedenen Inhaber, Inhaberinnen. Manchmal gibt's schon Kontaktdaten. Das kann ich dann alles natürlich einfach so machen. Also jetzt auf NextChange stehen diese ganzen Daten auch, ne? Da kannst du einfach in Kontakt treten. Ich selber habe dann für mich einen eigenen Prozess etabliert, also auch in einem Tool, kann eine Excel-Tabelle sein, ne, wo ich die Daten erfasse. Und dann bin ich ja nun mal auch in der M&A tätig und Betriebswirtin, also ich brauche jetzt nicht noch externe Unterstützung reinholen, kann aber den Abgleich immer empfehlen. Und das geht auch wieder, wir sind ja in Deutschland, wo es auch sehr viel Unterstützung gibt, zum Beispiel über die regionalen IHKs und Handwerkskammern. Auch die Wirtschaftsförderungen haben gerade sehr viel in dem Bereich und es gibt zum Teil auch lokale Nachfolgeprogramme. Und auch da wieder jetzt die Praxiserfahrung, so war es damals bei mir auch. Ich wusste, also ich habe quasi Nachfolgeprozess vom Handwerksbetrieb auch selber initiiert. Ich war Mitte 20, als ich begonnen habe und bei mir, ich bin auch Arbeiterkind, wusste auch niemand, wie das so läuft. Und da war sowieso Beratung sehr verpönt, ne? So dieses klassische, die gucken nur von oben drauf, die verdienen viel zu viel. So. Und dann bin ich auch zur HWK und zur IHK und saß da auch mal mit schönen Runden zusammen und die haben da mit mir die BWAs geprüft. Darüber ist dann auch ein Kontakt entstanden zum externen Berater, der uns begleitet hat. Und das sind eben so Möglichkeiten, die ich auch immer mit reinnehmen würde. Also da in den Austausch zu gehen. Und jetzt in deinem Fall, Tim, du hast ja auch schon Unternehmen aufgebaut, da hast du ja auch schon Kontakt zu Steuerberatungen, Rechtskanzleien. Also auch das sind Anlaufstellen, gerade bei, ich sag mal in Anführungszeichen, kleineren Deals, da braucht es jetzt nicht unbedingt eine Wirtschaftsprüfung und wahrscheinlich auch nicht einen exorbitant langen Prozess, sondern es reicht aus, auch mal mit der eigenen Steuerberatung zu sprechen, was die denn von diesem Deal hält und die da auch mit in den Prozess reinzuholen. Also ja. Stakeholder einholen, ein Team aufbauen und das nicht alleine machen, das auf jeden Fall, also gerade wenn das so die ersten Deals sind. Es gibt in dem Bereich deutschsprachig noch nicht so viele Möglichkeiten, sich auch noch externes Wissen zu holen in Form von Kursen. Mhm. Eine Quelle, deswegen habe ich Flipper auch vorhin schon erwähnt, ist die Flipper University. Die ist erst dieses Jahr gelauncht worden. Da gibt es zwei Kurse, die ich gerade auch selber gemacht habe. Einmal für Buyer, also Käufer, Käuferin und Seller, Verkäufer, mhm. Verkäuferin. Und es gibt diverse andere Programme. Also da ist es ganz gut, auch international zu schauen. Cody Sanchez haben wir schon erwähnt. Gestern wurde mir ein Programm aus der UK genannt. Es gibt in Japan eine sehr erfolgreiche Firma. Auch da, wenn möglich und die Sprachkenntnisse vorhanden sind, einfach mal so ein bisschen zu gucken, was machen andere Märkte, weil die tendenziell weiter sind als wir.
Ich bin gerade über Cody Sanchez gestolpert. Genau. Ist es für dich, also sie geht ja auch sehr, sehr stark in das Thema dieses Boring Business. Das ist sozusagen auch ein Feld, was dich sehr stark interessiert. Also, dass du da nochmal tiefer reingehst.
Ja, also ich sehe es eher als Inspiration, erstmal zu gucken, okay, wer ist diesen Weg schon gegangen und was braucht es da für Grundlagen? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Tim. Also ich bin zwar Betriebswirtin und ich habe auch schon mehrfach gegründet, aber ein Firmenkauf hat nochmal eine andere Komplexität. Also gerade wenn es darum geht, okay, wie mache ich zum Beispiel ein Forecast? Also wie kann ich genau planen, welche Cashflows auch generiert werden? Wie entwickelt sich die Branche? Ne? Da eben dann auch mit anderen Menschen zu sprechen, die den Weg schon gegangen sind. Also so ist gerade mein Bezug zu Cody Sanchez. Ich spreche immer sehr gern davon, das eigene Umfeld auszubauen und zu gucken, wer ist schon da, wo du hin möchtest, wer inspiriert dich, und dazu zählt sie gerade in meinem Fall.
Ja. Wenn du jetzt weitergehst, jetzt hast du dir ein CRM aufgebaut, du hast sozusagen deine langen Listen. Jetzt ist es natürlich einfach, Leute anzuschreiben, die was inseriert haben. Dann kann man sich ja relativ direkt auf die Annonce, also sozusagen referenzieren. Wie gehst du aber dennoch sozusagen in der Erstansprache vor? Also du telefonierst mit denen, du E-Mails mit denen, wie kriegst du dann sozusagen ganz handfest wie den ersten Kontakt zustande?
Genau, also meistens ist es bei mir per E-Mail, dass ich erstmal den Kontakt aufnehme, um mein erstes Gefühl zu bekommen, und dann vereinbaren wir ein Gespräch. Das ist jetzt die digitale Variante. Tatsächlich in dem Bereich, also gerade wenn wir in die deutsche KMU-Welt schauen, ne, das Altersniveau ist sehr hoch, das hatten wir vorhin schon, kann es sehr gut sein, dass die Präsenz und der Zugang viel einfacher über den direkten Austausch ist. Also ich bin auch präsent auf Messen, auf verschiedenen Netzwerkveranstaltungen und eben auch mit dem Thema der Nachfolge. Und so kommt es jetzt immer mehr, ne, dass oftmals auch wirklich so im Nebensatz fällt, ach ja, übrigens, bei mir gibt's auch einen Familienbetrieb im Hintergrund. Und da ist oftmals gar nicht dieses Mindset von, was passiert denn dann? Also ich glaube, das hatten wir ja schon zu Beginn, dass diese Nachfolgeplanung, die wird irgendwie ausgeblendet, als sei die nicht existent. Ja. Und erst im Austausch selber, und der persönliche Kontakt ist da natürlich ein großer Vorteil. Also ich hatte schon öfter jetzt Gespräche, wo es dann auch eher über diesen Zugang lief, um erstmal zu gucken, okay, wie ist denn da die Planung, wie sieht's aus? Und wenn wir dann merken, okay, das klingt jetzt erstmal stimmig, dann gibt es verschiedene rechtliche Formulare, die dann erstmal ausgefüllt werden können, um beide Seiten abzusichern. Ne? Also ein Letter of Intent ist da typisch, Vertrauenserklärung, und dann werden erstmal Zahlen ausgetauscht, um wirklich in die Prüfung zu gehen für mich als Käuferin.
Was vereinbart ihr in einem Letter of Intent im Detail? Also was kannst du das mal, weil das ist, man kann ja reinschreiben, ich habe Lust zu kaufen, du hast Lust zu verkaufen. Das ist es ja nicht.
Genau, also es geht ja grundsätzlich drum, ganz oft bei KMU, wenn auch ein Team dahinter steckt, dass das Ganze erstmal anonym bleibt. Also wenn jetzt alle mitbekommen, ne, es ist irgendwie die Nachfolge geplant, kann das schlecht fürs Teamklima sein? Und ich als potenzielle Käuferin versuche ja eben genauso da auch mit einer gewissen, mit einem Vertrauensvorschuss, mit Transparenz ins Gespräch zu gehen. Also ich glaube, da ist auch immer wichtig, ne, dass die Werte von beiden Seiten aus passen. Und das legen wir dann auch darin fest. Also dass wir jetzt erstmal verhandeln. Es gibt zwei Varianten von Verhandlungen. Einmal exklusive oder strukturierte Bieterverfahren, wo auch mehrere Parteien dann im Boot sitzen. Das heißt, mit allen werden dann bestimmte Verträge geschlossen, um natürlich auch zu sagen, okay, ich teile jetzt erstmal was ja auch in der Firma liegt, ne? Also das sollte alles drinstehen. Es gibt verschiedene Vorlagen. Ich würde das immer juristisch prüfen lassen, je nachdem, was du eben dann auch planst.
Was sind das für Dokumente? Also da irgendwann wird die BWA ausgetauscht, ihr habt eine Vertraulichkeit, ihr habt sozusagen irgendwie ein gemeinsames Verständnis. Wenn wir kurz den Weg von der exklusiven, weil wir können auf das Bieterverfahren, das finde ich tatsächlich auch nochmal spannend, gleich nochmal auch nochmal separat eingehen. Also im Prinzip, es gibt sozusagen die ersten Verhandlungen, man beschnuppert sich, man lernt sich kennen, man lernt den Betrieb vielleicht auch erstmal kennen und dann kriegst du Dokumente. Das heißt, du kriegst ja eigentlich einen sehr wertvollen Einblick in die Firma. Was machst du dann? Wie gehst du vor?
Genau, also jetzt aus der Sprache von M&A sprechen wir von den Vorbereitungen der Transaktion. Also, dass ich in einer gewissen Weise Due Diligence vornehme. Du hast es ja auch schon, ich denke, für eine spätere Folge geplant, dass dieser Prozess nochmal im Detail erläutert wird, ne? Aber genau das wird erstmal geprüft. Also, was brauche ich alles, um die Firma erstmal für mich bewerten zu können? Also ich meine jetzt noch gar nicht die Unternehmensbewertung in Zahlen, also was ist überhaupt dann ein möglicher Kaufpreis, sondern auch, wie spannend ist das überhaupt? Also mit eben Blick in die letzten Jahre, mit dem Ausblick, wie könnte sich die Firma entwickeln? Was gibt's für Möglichkeiten mit dem Wissen, was ich natürlich als Käuferin auch reinbringe? Also Expertise, bestimmte Firmenkonstrukte, die schon da sind. Und das ist alles eben Teil dessen. Das kann ich erst, wenn ich Zugang zu weiteren Informationen habe.
Sind dir da schon Dinge über den Weg gelaufen, wo du rückwärts vom Stuhl gefallen bist und hast gesagt, ja, alles klar, vielen Dank. Also was hast du da bisher so erlebt? Wenn du mal hinter die, man guckt ja das erste Mal hinter den Vorhang, ne? Also der Vorhang wird gelüftet und jetzt kann man mal das erste Mal gucken. Und das glaube ich, das stelle ich mir als einen sehr spannenden Moment vor, weil man plötzlich ja, naja, der Unternehmer steht relativ nackt da und kann sich, genau, muss jetzt einmal zeigen, wo er wirklich von seinem Unternehmerdasein ja auch wirklich steht.
Ja, also mir kommt gerade eine Thematik in den Sinn, die hatten wir jetzt bei der M&A-Zertifizierung. Da sind ja auch ganz viele größere Beratungsfirmen, die begleiten, auch oft im KMU-Bereich. Und mir war nicht so klar, dass innerhalb der ersten drei Fragen des aktuellen Inhabers immer die Thematik des Geschäftswagens aufkommt. Also was passiert denn mit meinem Geschäftswagen? Und da wirklich zu gucken, okay, wo sind vielleicht Gelder versteckt, die ich als Inhaberin gar nicht unbedingt als Firmenausgaben betrachten werde, weil ich gar kein Fahrzeug brauche, ich brauche nicht sowieso kein Fahrzeug X. Sind da noch irgendwie Gelder drin, die irgendwie an wen gezahlt werden, vielleicht auch mit einem familiären Bezug? Also das sind alles so Themen, da so zwischen den Zeilen zu lesen und auch wirklich in der Lage zu sein, das ganze Konstrukt zu verstehen, ne? Also auch des Inhabers oder der Inhaberin. Also was haben die da, oftmals sind es ja ganz viele Jahre, über die wir hier sprechen, aufgebaut? Und was bauscht bestimmte Kostenblöcke auf? Also da wirklich einen Blick für zu haben, das ist, glaube ich, ein längerer Lernprozess, in dem ich mich auch selber weiterhin befinde.
Ja, das kenne ich ja selber, dass ich gewisse Sachen lasse ich als Unternehmer von meiner Firma bezahlen, weil ich das natürlich auch sehr beruflich nutze. Das könnte zum Beispiel der Firmenwagen sein, das können wie Bewirtungen in gänzlicher Höhe sein. Was kann das noch alles sein? Was fällt dir noch ein?
Was hatten wir jetzt? Die Wohnung von irgendeiner Tochter, die gerade studiert und die dann auch in der Firma angestellt ist, ne? Also so ein bisschen weiter gespinnt.
Ja, okay. Genau, das ist natürlich dann spannend, weil das ja eigentlich dann so Bilanzen und BWAs einfach ganz, ganz intensiv verändert und dann natürlich irgendwie auch eine andere Profitabilität aufgedeckt werden kann. Ja. Ich wollte mit dir nochmal den zweiten Weg gehen. Der zweite Weg, du hast gesagt, es gibt sozusagen den Weg der strukturierten Bieterverfahren. Habe ich das richtig gesagt?
Genau, also das ist jetzt so das Wording, wenn ich wirklich aus diesem klassischen M&A-Geschäft gucke. Das ist auch das, was typischer ist. Und der Prozess hat einfach noch mehrere Punkte, wenn du möchtest. Also, ne, dass eben geschaut wird, okay, wen gibt es überhaupt da draußen? Es gibt verschiedene Firmen, Personen, die sagen können, okay, wir bieten jetzt, also wir steigen ein und wir möchten eben mitmachen.
Und muss ich dann, also jetzt, ich versuche gerade sozusagen aus Verkäufersicht, also wie stoße ich denn ein strukturiertes Bieterverfahren an? Weil im Prinzip muss ich ja dann quasi schon auch hoffentlich sechs, sieben Bieter finden, die Interesse an meinem Unternehmen haben. Wie das läuft das dann über einen M&A-Berater?
Genau, also das ist tatsächlich eher was, deswegen setze ich das jetzt auch in Bezug zum klassischen M&A, eher für größere Firmen, ne? Da ist es sehr typisch und das würde ich immer auch über eine Beratungsfirma machen. Da gibt es auch in Deutschland verschiedene, die darauf spezialisiert sind oder eben einzelne M&A-Boutique-Beratungen, ne? Also kleinere, die den Weg dann begleiten.
Ah, spannend. Jetzt gibt es ja noch den Weg der professionellen Search Funds. Also dieses, ich gehe auf die Suche, ich lasse mich finanzieren, also finde Investoren, um einen richtig großen Mittelständler zu finden, der einfach nochmal in einer anderen Liga spielt. War das für dich eine Erwägung, das auf diesen Weg zu gehen? Oder hat das auch damit zu tun, dass du natürlich den kleineren Mittelstand kennst und dich da eigentlich mehr zu Hause fühlst?
Ja, ich würde schon sagen, letzteres und der Begriff des Search Funds, der kam erst auch im letzten Jahr zu mir, also gar nicht in meinem letzten eigenen Finanzierungsprozess. Da war es wirklich so der Weg, okay, wir gehen jetzt zur Bank, ne, die die Firma auch schon jahrelang begleitet hat und wir gucken dann, was möglich ist. Und mit dem heutigen Wissen würde ich das auch immer abgleichen mit möglichen Förderprogrammen, weil es gerade auch wieder bei der Nachfolge ganz viele Wege gibt. Also über auch besondere Kredite, über ja, ganz verschiedene Stellen. Also Search Funds, nee, war damals kein Begriff. Womit ich mich aktuell befasse, ist PE, also Private Equity. Macht es da Sinn, auch selber ein PI-Fonds zum Beispiel anzulegen? Ich habe jetzt mit verschiedenen Menschen schon Austausch gehabt, auch Unternehmer und Unternehmerinnen, die das zum Beispiel im Kleinkreis machen und sagen, okay, wir packen jetzt Geld zusammen und machen ein Mikro-PI und kaufen dann gemeinsam eine Firma auf, weil wir verschiedenes Know-how zusammenbringen können. Also du hörst vielleicht raus, das ist tatsächlich gerade etwas, womit ich mich jetzt neu befasse, um auch alternative Finanzierungsformen selber zu kennen und auch dann in der Praxis anzuwenden. Also da habe ich im Nachgang an unseren Austausch tatsächlich auch einen Call zu aus einem anderen Netzwerk.
Und wie würdest du denn differenzieren zwischen einem Search Fund und einem Mikro-PI?
Also ohne jetzt, dass ich bei Search Fund schon so drin bin, ist für mich ein Search Fund immer, also es ist ja wie immer die Frage der Perspektive, es ist immer für mich größer, ne? Das ist so dieses typische Investorenmodell, die vielleicht eher diese Absicht der reinen Rendite haben. Beim PI, gerade jetzt in einem kleineren Format mit dem, was ich jetzt schon geteilt habe, geht es mir darum, wie können wir Kapital sammeln, um gemeinsam eine Firma zu übernehmen mit der Absicht, nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu forcieren. Also nicht, um diese Firma auszuhöhlen, sondern damit die wirklich weiter bestehen kann und ich meinetwegen mit meinen 30 Jahren jetzt nicht alleine diese Eigenkapitalquote erfülle, die für das KMU notwendig ist. Also das ist für mich eher ein anderer Ansatz, oder? Wie würdest du es sehen, Tim?
Ich habe beides kennengelernt. Vielleicht muss ich da sozusagen auch zurückgehen. Ich habe meine Unternehmen immer alle gebootstrapped. Und wenn dann FK-Kapital von der Bank bekommen oder von Kunden. Also nicht im Sinne von Umsatz, sondern habe tatsächlich teilweise Kunden als Investoren gewonnen und habe aber immer Finanzierungsmodelle gefunden, die dazu führen, dass ich volle Kontrolle habe. Warum? Ich glaube, weil ich alle Investoren bis immer in eine Schublade gesteckt habe. Und zwar in diese Schublade die sind sozusagen einzig und allein Rendite getrieben. Und jetzt habe ich dann meine Unternehmen verkauft und so langsam bröckelt diese Fassade ein bisschen. Also ich gucke gerade sehr differenziert auf das Thema Investoren. und bekomme ein zweiseitiges Bild. Und ja, ich bin noch weiterhin überzeugt, dass es gerade im Venture Capital Bereich diesen klassischen Weg von wir wollen hart Rendite machen und Hauptsache wir machen den Exit. Also der VC-Bereich ist ja sehr Exit getrieben. Und beim Search Fund und auch im Bereich PI erlebe ich eben so langfristige Wertschöpfung. Das ist sozusagen der Teil, der da entsteht, und erlebe aber beides. Also genau wie du sagst, also zum einen gibt es Investoren, die sagen, ich gebe da mein Geld, ich will meine Rendite und will nach 5 Jahren irgendwie auch raus und mit einem guten Schnitt raus. Und ich erlebe aber auch sozusagen Search Fund, also sozusagen Searcher, die bewusst mit einem sehr, sehr langen Horizont eigentlich in ihre Suche, in die Akquise von Unternehmen reingehen und eher sagen, wir wollen eigentlich langfristig Unternehmen in die Nachfolge bringen und Arbeitsplätze sichern. So. Ne? Also darum entsteht da gerade so eine ganz, ganz große Welt, die ich selber noch gar nicht so richtig greifen kann und ich auch so ein bisschen gerade versuche mit eigenen Wertvorstellungen, mit denen ich selber in das Unternehmertum gegangen bin, irgendwie abzugleichen und zu gucken, wo gehöre ich da vielleicht hin, bei welchem Spiel will ich eigentlich mitspielen in Zukunft?
Ja, danke fürs Abholen, Tim. Und genau das, was du jetzt am Ende auch sagst, immer wieder den Abgleich zu machen mit den eigenen Wertvorstellungen. Also ich glaube, das ist elementar, wenn wir wirklich auch Wirtschaften neu denken wollen. Und deswegen ist es immer auch ein großes Anliegen von mir, diese Zahlen-, Daten-, faktenbasierte Welt, aus der ich ja auch zum Teil komme, wirklich in Relation zu setzen mit den eigenen Zielvorstellungen. Wir hatten es eingangs schon, ne? Also welche Ziele strebe ich an? Möchte ich eben gucken, dass ich Arbeitsumfelder schaffe, wo Menschen motiviert sind, mit mir zu arbeiten, wo wir langfristig auch Ziele verfolgen, die nicht rein kapitalistisch sind, sondern auch nachhaltiges Wirtschaftswachstum ermöglichen. Deswegen finde ich den unternehmerischen Weg jetzt, egal in welcher Form der gewählt wird, so besonders, weil es für mich eine Rakete ist in der Persönlichkeitsentwicklung. Also früher oder später musst du, und ich benutze nicht sehr gerne das Wort müssen, in dem Fall ist es aber so, dich mit dir befassen und mit der Thematik, was sind denn deine Werte? Und je früher Menschen damit beginnen, ich glaube, desto eher haben wir die Möglichkeit, auch wirklich mal was zu verändern.
Sehr, sehr spannend. Also mein erstes Unternehmen irgendwie Anfang 20 gegründet, dann nochmal eine kurze Ausbildung gemacht und im Anschluss nach der Ausbildung war meine Aussage für mich selber, ich schule mich in meine eigene Unternehmeruniversität ein, weil so lerne ich am meisten, indem ich mich mit der tatsächlichen Realität konfrontiere und es tue. Und merke, sagen, wie die letzten 16 Jahre einfach natürlich sehr geprägt haben, weil ich einfach viel gelernt habe über das, was ich als Wertvorstellung so habe und auch über Stärken und Schwächen kennengelernt habe. Das ja auch nochmal zu verstehen für sich selber, in welchem Umfeld bin ich eigentlich gut? Kann ich einfach alle Umfelder machen oder kann ich eigentlich irgendwas besonders gut? Also das führt jetzt sozusagen natürlich zu einem reichhaltigen Schatz, den man hat, um jetzt nochmal das Unternehmertum irgendwie auch in die Zukunft zu bringen. Also ja, da gucke ich gerade so ein bisschen. Aber daher, ja, spannend, genau. Was würdest du sagen, was sind so typische Fehler oder Missverständnisse, wenn man jetzt in dieser Suchphase ist, in dieser Phase, ich habe Lust eigentlich Unternehmer zu sein, ich war das vielleicht vorher gar nicht, ich habe ja vorher im Konzern gearbeitet oder ich hatte vielleicht eine andere Aufgabe. Was würdest du sagen, sind typische Fehler oder Missverständnisse?
Eine Sache habe ich gerade schon rausklingen lassen, und zwar die, dass das alles nur auf Zahlen, Daten, Fakten basiert. Also ich habe ja am Ende nicht gekauft und das ist nicht an den Zahlen gescheitert, sondern an dem emotionalen Konflikt. Und da hatte ich nicht die richtige Unterstützung. Das würde ich jetzt anders machen. Also ich würde mir Menschen reinholen, die sich im Beratungsgeschäft, sondern auch im Business-Coaching-Geschäft befinden. Ich würde gucken, was braucht es da gerade punktuell? Ich würde ganz klar abgleichen, was sind die Zielvorstellungen des Inhabers, der Inhaberin und eben meine eigenen. Deswegen habe ich das jetzt heute auch so oft betont. Das würde ich definitiv anders machen. Also das ganz, ganz klar festzulegen und auch von Anfang an zu gucken, Und manchmal wollen wir dann vielleicht nicht wahrhaben, ne, dass es alles sehr zäh ist. Und ich habe auch 5 Jahre ja da rein investiert, weil ich geglaubt habe, dass ich das schaffe. Und wenn aber die inhabenden Seite, also Inhaber, Inhaberin, überhaupt nicht gewillt ist und so klammert an dem eigenen Denken, an dem eigenen Geschäftsmodell, dann kommt da auch früher oder später ein Punkt, wo das Loslassen notwendig ist. Und da auch früh abzuspringen, ich meine, du hast ja auch schon mehrfach gegründet, ne? Ist bei mir auch so. Es ist oftmals sehr schmerzlich, etwas gehen zu lassen, gerade wenn wir das, ne, wenn wir schon viel Zeit investiert haben. Aber dann zu verstehen, dass es viel mehr jetzt ausmacht, noch mehr Zeit zu investieren, ne? Also einfach zu sagen, nee, ich mache jetzt ein Kapitel zu und ermögliche dadurch neue Sachen und ich habe bestimmt trotzdem was gelernt. Also diese Fehler dann auch einzugestehen. Ich glaube, das ist etwas, da darf ich auch noch schneller drin werden. Auch schnelle Entscheidungen zu treffen, ne? Also wir hatten es eingangs mit den Kriterien, also wonach entscheide ich überhaupt, wo ich in den Austausch gehe, also wo macht ein Prozess überhaupt Sinn. Das sind alles so Sachen, das würde ich jetzt anders machen. Und Missverständnisse. Ich glaube, den Begriff finde ich nicht ganz passend. Also ich denke, in Deutschland, dieses unternehmerische Denken und Handeln ist oftmals in einer bestimmten Schublade, ne? Also sehr elitär. Du hast ja auch ein bisschen was zu deinem Hintergrund gesagt, also ich ja auch zu meinem. Also ich bin auch nicht damit aufgewachsen, ne? Also ich spreche jetzt nicht aus dieser Rolle von, ich habe ganz viel geerbt und geschenkt bekommen. Das ist alles nicht der Fall. Offen zu sein für diesen Weg, und oftmals nehme ich wahr, Menschen, die sich das nicht zutrauen, da ist ganz viel Angst. So German Angst, ne? Gefühl nach Sicherheit, ne? Und ich denke, hier liegt ein großes Missverständnis vor, weil unternehmerisches Denken und Handeln ist selbstbestimmtes Arbeiten. Nur wir sind anders gesellschaftlich erzogen und sozialisiert. Und den Zugang zu geben, deswegen bin ich auch heute mit dir hier und gehe mit diesem Thema raus. Das ist mein Anliegen. Also da mehr Mut zu machen, zu motivieren, zu inspirieren. Und dass es nicht nur die elitäre Schicht betrifft. Es gibt ja gerade ganz viele tolle Reportagen, wo so das Geld in Deutschland liegt, ne? Also, nee, das ist für alle möglich, sagen wir mal so.
Ja. Und das ja im Kleinen wie im Großen. Also der Weg kann ja auch tatsächlich sein, ich starte mit der Imbissbude von nebenan und beginne dann irgendwie meinen unternehmerischen Weg zur zweiten, zur dritten, wo auch immer es hinführt, aber sozusagen eigentlich ist der Einstieg so nah. Und jetzt könnte man auch auf Grundlage deiner Zahlen, die du ja nochmal gebracht hast, eigentlich sagen, er könnte nie besser sein, als jetzt in die Unternehmensnachfolge zu gehen. Magst du uns sozusagen, weil du das noch erzählt hast, du hattest nochmal eine Fortbildung gemacht. Was war das Spannende? Du hast ein bisschen durchscheinen lassen, dass du da auf andere Menschen getroffen bist, also wenig auf Nachfolger. Aber magst du nochmal kurz erzählen, was das für eine Fortbildung war und was du da für dich so mitnehmen konntest?
Ja, gerne. Und zwar habe ich in diesem Jahr nochmal eine M&A-Zertifizierung gemacht, Mergers and Acquisitions, und die gibt es auch gar nicht so oft. Für mich war das eine Ergänzung, um nochmal das theoretische Konstrukt an die Hand zu bekommen. Und was da der Fokus war, und das war mir vorher nicht bewusst, ist eben, dass viele Angestellte dort sind aus Beratungsfirmen, aus größeren Läden, die eher die großen Firmen begleiten, weil die kleinen vermeintlich zu klein sind. Und das ist für mich ein strukturelles Problem in Deutschland. Ich spreche auch gerne von Arbeitsbeschaffung, dass ganz oft, wenn wir jetzt in bestimmten Sphären sind, ne, dann heißt es meinetwegen, wir brauchen jetzt noch den Anwalt, die Kanzlei, und die sollen nochmal drüber gucken, und den größeren Beratungsfirmen ist dann sowieso jeder Prozess voneinander getrennt. Also die einen machen die Bewertung, die anderen machen Financial Due Diligence. Das könnte eigentlich Hand in Hand gehen, aber tut es nicht. Das ist getrennt. Und ich glaube, dass wir das bei kleineren Firmen alles gar nicht brauchen. Also dass es sehr aufgebauscht ist, ne? Weil all diese Menschen in diesen Firmen, die wollen natürlich auch bestimmte Gehälter beziehen. Und ich glaube, da gibt es ein riesiges Missverständnis, und dass wir das aufbrechen dürfen. Also diese sehr auch wieder hierarchischen Strukturen aufbrechen. Und auch in dem Lehrgang selber, es gab niemanden, der Nachfolgeerfahrung hat. Also es war eher alles angestellt, ne? Es gab noch zwei andere, die selbst als Berater, Beraterinnen agieren. Aber ich denke, das zeigt ganz gut den Markt. Also das ist so das, was ich da mitgenommen habe. Und ich bin selber noch am Evaluieren, wie ich jetzt auch meine Angebote entwickle, um die eben nachhaltig gestalten zu können, also für KMU.
Stella, vielen Dank für diesen großen Bogen, den wir gemacht haben, wirklich von der eigenen Geschichte von dir, von verschiedenen Plattformen, die wir uns angeguckt haben, so ein bisschen auch die Strategie, wie findet man eigentlich ein Unternehmen, wie gelingt es eigentlich auch, den Kontakt herzubekommen, weil das ist ja auch so ein bisschen ein neuralgischer Punkt, könnte man sagen, über Genau, wie ist eigentlich sozusagen diese ganze Branche? Und wir werden sozusagen, ich habe weitere Gespräche auch mit Menschen, die sozusagen sehr, sehr stark aus dieser M&A von der Seite kommen. Also das wirft ein super tolles Bild auf das ganze Thema Unternehmensnachfolge. Und ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch und dass wir das heute so gemeinsam mal durcharbeiten konnten.
Ja, danke dir, Tim. Also super spannend auch, dass du alle Perspektiven einfach reinholst, zusammenbringst. Genau darum geht's. Wir hatten schon mal, bevor wir überhaupt in den Austausch gegangen sind, also diesen Zugang zu ermöglichen. Ich denke, das ist das, was wir gerade brauchen in Deutschland. Und von daher danke für diese Einladung und Möglichkeit.
Danke, dass du heute dabei warst und bis zum Ende zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere Bypreneur auf Spotify und YouTube und lass gerne eine Bewertung da. Das kostet dich nichts, hilft mir aber enorm, weitere spannende Gäste einzuladen und den Podcast groß zu machen. Bis zur nächsten Folge.